Die Kirche ist völlig von gestern, sie ist langweilig, sie versteht keinen Spaß. Das alles sind Sätze, die hört man ganz besonders dann, wenn es um das Thema Nummer 1 in unserer Gesellschaft geht, um Sexualität. Das ist auch bei uns heute Abend das Thema hier am Abend der Jugend bei Radio Horeb. Warum warten, Liebe, Sexualität und Keuschheit? Mein Name ist Eliane und ihr dürft gespannt sein auf eine Reihe von Gästen, die auf verschiedene Weise Experten auf diesem Gebiet sind. Gina und Tim, ein junges Ehepaar aus Eichstätt. Sie berichten von ihrem eigenen Weg mit der Frage, warten bis zur Ehe, ja oder nein? Auch Markus Hoffmann, er ist unter anderem Fachleiter für entwicklungssensible Sexualpädagogik. Und auch Jason Evert, international bekannt als Redner zum Thema Liebe und Keuschheit, kommt zu Wort. Das alles und mehr hier beim Abend der Jugend. Bleibt dran und stellt auch gerne eure Fragen zum Thema Liebe, Sexualität und Keuschheit. 0171 57 53 200 per WhatsApp oder bei Instagram.
You see me for who I am, and yet you draw me in, you know of all my crimes, and say you
Warum warten, Liebe, Sexualität und Keuschheit? Unser Thema heute am Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane. Einige von euch waren vielleicht vor Ort oder über Radio Horeb mit dabei auf dem Glaubensfestival Meer in Augsburg. 10.000 Menschen verschiedener christlicher Konfessionen sind dort vor einer Woche zusammengekommen und mit dabei auch der Bischof von Augsburg, Bertram Mayer. Bischof Mayer hat eine heilige Messe gefeiert am Sonntag und die Predigt gehalten. Eigentlich ging es dabei um die Taufe und in dem Zusammenhang um ein Gebet des heiligen Franz von Assisi. Dabei hat er aber auch über ein Wort gesprochen, das auf den ersten Blick ein bisschen eingestaubt klingen mag. Es ist die Keuschheit.
Mit Keuschheit haben viele heute ein großes Problem. Nicht nur, wenn sie darüber sprechen sollen, sondern auch, wenn es um die gelebte Keuschheit geht. Wenn Franziskus die Keuschheit des Wassers lobt, dann hat er an die Reinheit gedacht, etwa einer klar sprudelnden Quelle oder eines Sees, der die Landschaft spiegelt. Denkt an eure Urlaube, unvergesslich können Sonnenuntergänge sein, die wir durch den Spiegel des Sees doppelt sehen. Warum? Weil die Oberfläche des Sees rein und klar und blank ist, nur dazu da, anderes wieder zu spiegeln und abbilden zu können. Vielleicht können wir über die Keuschheit des Wassers auch Zugang zur eigenen Keuschheit finden. Wasser, das trüb wird, ist nicht mehr rein. Es ist undurchsichtig, verschwommen, schwammig und schmutzig. Bitte habt Mut zur Keuschheit. Ich bin nicht leibfeindlich, aber ich möchte gerade versuchen, die verschiedenen Qualitäten unserer Beziehungen wieder groß zu machen. Und selbst in einer Beziehung, wo die Wellenlänge stimmt, zwischen Mann und Frau geht es darum, aufeinander warten zu können. Nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, nicht am anderen herum zu experimentieren, wie gut oder schlecht er oder sie ist. Lernt aufeinander warten. Und die Keuschheit kann uns auch dazu führen, eine Freundschaft, eine Liebe noch zu vertiefen, bis die Zeit dafür ganz reif ist, auch körperlich sich ganz zu schenken.
Gar nicht so selbstverständlich, dass ein Bischof über Keuschheit und Sexualität spricht. Das hat sich auch Atinea vom Fernsehsender KTV gedacht. Sie ist Bischof Mayer nach seiner Predigt begegnet und hat mal nachgefragt, was ihn denn dazu bewogen hat, in seiner Predigt über die Keuschheit zu sprechen.
Ja, das lag ja nahe. Ich habe grundsätzlich über die Taufe gesprochen und habe dann ein Bild aus dem Sonnengesang des Franz von Assisi herausgegriffen, nämlich über Schwester Wasser. Und Franziskus nennt das Wasser unter anderem keusch. Was meint er damit? Er meint damit die Klarheit, die Reinheit, die Transparenz des Wassers. Und vor diesem Hintergrund habe ich dies als Gelegenheit genommen, um zu sagen, auch die Keuschheit heute ist etwas ganz was Großes. Keusch sein heißt nicht, verklemmt zu sein, sondern sich in Beziehungen hineinzutasten und dann auch, wenn ein Mann, eine Frau auch intim werden wollen, zu schauen, wie reif ist unsere Beziehung, wie entschlossen ist sie, steht sie unter dem Segen Gottes und all diese Fragen. Deshalb habe ich über Keuschheit auch gesprochen und es braucht ja auch in der Ehe Keuschheit, aufeinander warten können, niemanden in der Beziehung überfordern, ihn nicht zu benützen. Das war der Sinn, warum ich auch heute am Rande über Keuschheit gesprochen habe. Das hat sich beim Wasser der Taufe bestens angeboten.
Und welche konkreten Tipps würden Sie den Menschen heute geben, um die Keuschheit zu leben oder auch ein bisschen zu vertiefen?
Also zunächst einmal würde ich ein Grundwort, das ich im Italienischen gelernt habe, nennen, nämlich Pazienza, Geduld. Habt Geduld miteinander. Ein zweites, lernt aufeinander warten, bis der oder die andere bereit ist, auch die Nähe zu vertiefen, bis hinein zur Intimität. Dann achtet auch aufeinander, dass ihr euch nicht gegenseitig überfordert. Und schließlich haltet immer wieder Gewissenserforschung, nämlich mit der Frage, wie reif, wie verbindlich, wie treu ist unsere Beziehung. Denn Keuschheit hat auch sehr, sehr viel zu tun mit Treue, mit Verantwortung füreinander.
Bischof Bertram Mayer, Bischof von Augsburg, bei seiner Predigt am letzten Sonntag hat er über die Keuschheit gesprochen. Auf dieses Wort Keuschheit werden wir heute Abend noch ein paar Mal zurückkommen. Gleich nach dem nächsten Song bin ich im Gespräch mit Markus Hoffmann. Wir fragen uns, was Sex überhaupt mit uns macht und was sich in einer Beziehung verändert, wenn Sex mit ins Spiel kommt. Radio Horeb mit dem Abend der Jugend hier für euch, Ain't No Grave von Crowder. Warum warten Liebe, Sexualität und Keuschheit? Thema heute am Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane. Sex ist in unserer Gesellschaft das Thema Nummer eins, so meint man zumindest manchmal, denn überall ist es präsent. Markus Hoffmann hat soziale Arbeit, praktische Theologie und Entwicklungspsychologie studiert. Er ist Studienleiter für den Studiengang Leib, Bindung, Identität, entwicklungssensible Sexualpädagogik, selbst verheiratet und hat drei Kinder. Und ich freue mich, dass Markus Hoffmann hier Gast ist beim Abend der Jugend und jetzt live zugeschaltet. Guten Abend, Herr Hoffmann.
Ja, guten Abend.
Herr Hoffmann, warum ist Sex eigentlich gerade bei Jugendlichen so ein riesiges Thema?
Das ist eine gute Frage, weil ist natürlich klar, ein Jugendlicher, wenn er in die Pubertät eintritt, verändert sich der Körper. Das Mädchen bekommt die Menarche, die erste Blutung, das Junge die erste Ejakulatio, also den ersten Samenerguss. Alles um ihn herum, um die Kinder herum oder die Jugendlichen verändert sich. Das heißt auch auf einmal verändern sich natürlich auch die Beziehungen. Man kann als erotische Partner sozusagen als Freund angenommen werden beziehungsweise gesehen werden und man wird auf einmal natürlich dann auch bewertet nach Attraktivität und vieles mehr und da schnellt natürlich neben den ganzen Hormonen, die sich im Körper freisetzen, natürlich der Wert der Sexualität enorm in die Höhe. Er wird eigentlich letztendlich zum Maßstab auch in der Peer Group, also in der Freundesgruppe. Wie weit ist man entwickelt? Hat man ganz bestimmte Entwicklungsabschnitte geschafft? Und das macht die Sexualität insgesamt zu seinem sehr interessanten Thema.
Erleben Sie da auch, dass es besondere Fragen oder Unsicherheiten gibt bei Jugendlichen, gerade in diesem Zeitraum, wenn sich da so viel tut?
Das liegt auf der Hand. Wobei es natürlich hier einen Unterschied gibt. Jungen erleben am Anfang ihre Pubertät, was wir dann in der Psychologie Adoleszenz nennen, erleben diese eher sozusagen mit einer Jubelgeste. Das heißt, auch die Ejakulatio ist ja erstmal sozusagen der erste Samenerguss, er ist mit dem Orgasmus, er ist mit einem schönen Gefühl verbunden. Bei den Mädchen ist es hingegen völlig anders. Die Menarche ist erstmal auch mit durchaus schmerzhaften Gefühlen verbunden, ist etwas Blutendes, auch was innen liegt, was viel geheimnisvoller ist, während für den Jungen die Sexualität allein schon vom Körper her nach außen liegt. Und von daher sind die Empfindungen sehr, sehr unterschiedlich. Jungs reflektieren natürlich auch, wie Mädchen, ganz stark auf ihrem Körper, leiden auch ein Stück, weil sie noch nicht ganz so männlich sind wie andere Jungs. Aber das stellt sich dann mit so 15, 16, 17 langsam ein, wenn dann die Hormone zur Entfaltung kommen, das Muskelwachstum, bedingt natürlich durch das Testosteron auch entsprechende körperliche Veränderungen mit sich bringt. Wobei Mädchen geht es eigentlich am Anfang der Adoleszenz mit ihrem Aussehen schlecht. Dann geht es ihnen in der mittleren Adoleszenz meist schlechter. Und am Ende der Adoleszenz womöglich, und so zeigen es uns eigentlich die statistischen Untersuchungen, noch schlechter. Weil sie nämlich auch die ersten sogenannten romantischen Beziehungen, also die ersten Freundschaftsbeziehungen mit einem Jungen, viel intensiver erleben, viel tiefer erleben und daher auch mehr leiden, zum Beispiel auch mehr an ihrem Aussehen leiden, sich fragen, ob sie von Jungen wirklich attraktiv sind und es sehr lange braucht, bis sie da ihr eigenes Selbstbewusstsein gefunden hat. Also da gibt es sehr große Unterschiede und natürlich von daher auch bei den Geschlechtern ganz unterschiedliche Fragen.
Jetzt ist ja Geschlechtsverkehr ganz konkret zwischen Menschen, die sich eigentlich gar nicht kennen, mittlerweile schon lange kein Tabu und keine Seltenheit mehr. Was macht das mit mir, wenn ich mit jemandem schlafe? Kann man das so sagen? Was macht das mit mir persönlich?
Jetzt müssen wir natürlich erstmal in der Frage unterscheiden. Wenn ich jetzt natürlich einen Geschlechtsverkehr mit einem sehr anonymen Menschen habe, dann macht es nicht nur hinterher etwas mit mir. Die meisten sagen auch, das war für mich schwierig, das war für mich keine tiefe Lusterfahrung, weil ich den Menschen ja gar nicht kenne. Die meisten kommen darauf, dass doch zur Sexualität dann mehr gehört als eben nur sozusagen der Beischlaf, die sexuelle Vereinigung. Allerdings, da muss man jetzt wichtig unterscheiden, was macht es mit jungen Menschen, wenn sie Sexualität miteinander teilen. Und da muss man erst einmal sagen, dass gar nicht so viele junge Menschen, das zeigen uns nämlich neuere statistische Entwicklungen, anonyme Sexualkontakte suchen. Vor allem Mädchen nicht. Mädchen wissen ganz genau, wenn sie so etwas machen, dann werden sie bewertet. Denn ein Junge, der anonyme Kontakte sucht, der ist ein Held. Ein Mädchen, das solche Kontakte sucht, ist, ich erlaube es mir mal in der Sendung zu sagen, eine Bitch. Sie ist billig zu haben, etc. Sie ist ein leichtes Mädchen, hat man früher gesagt. Und da Mädchen genau mit diesen Dingen eh schon rechnen, beziehungsweise da Mädchen eh schon sehr oft darunter leiden, dass sie von Jungs über ihren Körper bewertet werden, machen sie solche Experimente weniger als Jungs. Jungs machen das, wenn sie es denn machen, dann, wenn sie zum Beispiel sich in ihrem Selbstbewusstsein beweisen wollen, das heißt, wenn sie noch keine Freundin gehabt haben, sehr, sehr stark unter Druck geraten und glauben, das sei sozusagen ein Männlichkeitserweis, den man jetzt mit 15 oder spätestens 17 Jahren erbringen muss. Oder auch, wenn sie Beziehungsängste haben. Das weiß nämlich kaum einer. Jungs haben enorme Beziehungsängste vor Frauen und sind meistens auch sexuell weniger reif als Mädchen. Und deshalb suchen sie anonyme Kontakte eher auf als Mädchen, weil sie dort sozusagen in der anonymen Abgeschiedenheit ein Stück versuchen, ihrem Mann zu beweisen, ihrem Mann zu stehen. Aber letztendlich beschäftigen sie sich nicht mit ihren Ängsten. Das heißt eigentlich letztendlich, was macht solch ein anonymer Kontakt mit einem Menschen? Es macht, dass man sich abschneidet von seinen inneren Fragen, die man eigentlich, die eigentlich der Grund sind, warum man so einen anonymen Kontakt sucht. Für Mädchen ist es manchmal so der soziale Druck. Ich muss das jetzt mal hinter mich gebracht haben. Bei Jungs ist meistens entweder so ein narzisstisches Beweisen oder es ist, wie gesagt, die Beziehungsangst. Aber genau diesen Fragen stellen sich Jungs und Mädchen dann eben nicht. Und das macht es mit mir. Das andere, was es macht, habe ich einmal, und das weiß ich jetzt aus Tausenden von Beratungsgesprächen als Sexualtherapeut, habe ich einmal die Schwelle herabgesetzt. Bin ich einmal über diese Schwelle des anonymen Kontaktes getreten, dann kann das sich zu einer massiven Sucht entwickeln, weil dann gibt es keine Hemmungen mehr. Dann wird es nämlich zur leichten Möglichkeit, die mir zur Verfügung steht, vor allem dann, wenn in den vielen Fragen der Jugendzeit die Frustration manchmal hochkocht und die Wünsche nicht so schnell erfüllt werden können, wie man sich das eigentlich wünscht.
Jetzt haben Sie gerade schon so ein bisschen angesprochen, gerade bei Mädchen kann das vorkommen, dass sie eigentlich noch gar nicht das Gefühl haben, sie sind soweit oder sie wollen das überhaupt und dann trotzdem aber sich darauf einlassen, mit jemandem intim zu werden. Warum tun Menschen das und was würden Sie da vielleicht auch raten? Wie kann man sich gegen diesen Druck wehren oder sich davon freimachen?
Ich denke, das Erste, ich würde hier vor allem einen Rat an Mädchen geben und ich bitte die Jungs genau zuzuhören. Es ist leider so, obwohl es natürlich heute in unserer Gesellschaft immer gesagt wird, wir haben ja Gender und Gender ist ja auch neutral und alle sind gleich. Es zeigt sich leider in der sexuellen Entwicklung doch ein Geschlechtsunterschied. Mädchen erleben insgesamt die Pubertät oder die Adoleszenz viel intensiver. Das andere ist natürlich, sie erleben dann auch frühe romantische Beziehungen, das habe ich schon gesagt, viel intensiver, das heißt viel tiefgreifender, machen sie viel, viel mehr Gedanken und gleichzeitig sind sie bindungsorientierter. Das heißt, sobald ein Junge einen Blick auf sie geworfen hat, kommt so etwas Seltsames in Gang. Ich möchte es nicht für alle Mädchen sagen, aber ich möchte es zugespitzt herausformulieren. Kommt etwas in Gang, dass das Mädchen sozusagen sich in die Beziehung hineinbindet und von dem Jungen vor allem für ihren Körper, für ihr Wesen als Frau so eine Art von Errettung erwartet. Gleichzeitig ist es auch so, dass Jungs ja gar nicht so sehr am Anfang wenigstens auf das Wesen des Mädchens achten, sondern dass sie eher auf den Körper des Mädchens achten, weshalb es so eine Art Ping-Pong-Effekt gibt. Das Mädchen wird in ihrem Körper vom Jungen angeschaut. Es strengt sich in einer Beziehung mehr an, diesem Jungen zu gefallen. Und wenn dieser Junge dann Andeutungen macht, dass sie vielleicht doch körperlich nicht attraktiv ist etc. Und dann Druck ausübt, dann kann es sein, dass das Mädchen sich auf Dinge einlässt, einfach weil sie Angst hat, nicht nur die Beziehung zu verlieren, sondern auch die Bedeutung des Blickes eines Jungen für ihren Körper, für ihr Wesen zu verlieren. Das heißt, ihre Identität und ihre Anerkennung als Mädchen und als Identität, die Identität als Frau, wenn sie da eine Verlustangst hat, dann kann sein, dass sie etwas tut, was sie nicht will, nämlich zu etwas Ja sagt, wo sie eigentlich Nein sagen möchte und dann mit dem Jungen schläft.
Herr Hoffmann, jetzt darf ich Sie zum Abschluss vielleicht noch bitten um ein paar abschließende Tipps. Wie sieht denn ein guter Umgang mit dem Thema Sexualität, auch mit der eigenen Sexualität aus? Wie kann man da einen guten Umgang leben, vor allem in diesen Jugendjahren?
Ich denke, aus meinen dürren Worten ist ein bisschen vielleicht deutlich geworden, das Allerwichtigste eigentlich für Jugendliche ist, sie müssen ihre Sexualität verstehen. Es ist wichtig, zwischen Sexualität und Gefühl und aber auch Motiven und Bedürfnissen zu unterscheiden. Wenn ich zum Beispiel Mann werden möchte als Junge oder als Mädchen, als Frau werden möchte, dann ist natürlich die Sexualität eine wunderbare Plattform, wo ich mir das ganz schnell beweisen kann. Aber genau diese Verquickung, wo das Sexualität gleichzeitig etwas über unsere Geschlechtlichkeit aussagt, das müssen wir trennen. Das heißt, mein Tipp an Jugendliche ist, lernt zu trennen zwischen der Sexualität, dem erotischen Begehren auf der einen Seite und den Motiven, also dem, was ich suche in der Sexualität. Weil das, was ich suche, das heißt mein Mann sein, mein Frau sein, das kann ich auch auf anderen Ebenen finden. Und von daher ist auch mein großer Tipp einmal an Jungs, bitte lernt einmal sozusagen auch euer Mannsein anders gegenüber Frauen zu beweisen als durch Sexualität und lernt Frauen zu achten. Ich denke, jeder Junge sollte, wenn er einer Frau begegnet, die er liebt, eine tiefe Verneigung vor ihr machen. Weil um deutlich zu machen, du gehörst mir nicht. Das andere, was ich Mädchen ganz stark empfehle, ist, dass sie tatsächlich in Mädchengruppen, aber auch mit erwachseneren Frauen ganz stark auch dieses Geheimnis ihrer innenliegenden Sexualität, auch das Geheimnis ihrer Körperlichkeit ganz stark besprechen, sodass sie zur Schönheit ihres Körpers hindurchdringen und nicht immer von der Bewertung von Jungs abhängig sind, sondern zu einem selbstständigen Frausein finden, zu einem Frausein, wo sie in ihrer Schönheit stehen und nicht glauben, nur durch den Blick eines Jungen werde ich zu einer Frau.
Dankeschön, Herr Hoffmann, für diesen Einblick auch ein bisschen hinter die Kulissen quasi, was auch irgendwie da psychologisch dann alles abgeht und was sich alles tut in den Jahren. Dankeschön, Herr Hoffmann.
Ja, bitteschön.
Herr Hoffmann ist Studienleiter für den Studiengang Leib, Bindung, Identität, entwicklungssensible Sexualpädagogik. Hier heute Abend beim Abend der Jugend hat er mit uns gesprochen über das Thema Sexualität. Warum warten? Liebe, Sexualität und Keuschheit, das ist unser Thema heute Abend. Ihr könnt auch gern eure Fragen schicken per WhatsApp an die 0171 57 53 200 oder per Instagram. Abend der Jugend bei Radio Horeb, Liebe, Sexualität und Keuschheit, die drei großen Begriffe, um die sich heute Abend alles dreht. Wenn man sich mal umsieht in der konkreten Lebenswirklichkeit, vor allem von jungen Menschen, da ist es heutzutage schon fast ganz normal, wenn Jugendliche mit 13, 14 das erste Mal mit jemandem intim werden, dann im Laufe von Schule und Studium Erfahrungen sammeln und dann irgendwann die große Liebe treffen und heiraten. Bei Jason Evert aus den USA, international gefragt als Autor und Speaker zu den Themen Sexualität, Dating und Keuschheit, habe ich mal nachgefragt, wo denn da ein Problem liegen soll, sich sexuell so auszuprobieren.
The question is, what happens after marriage?
Die Frage ist, was passiert nach der Hochzeit?
If a young person becomes sexually active when they're 13 or 14 years old,
wenn ein junger Mensch schon sexuell aktiv wird mit 13, 14 Jahren,
on average, they'll end up sleeping with about 14 different people in their lifetime.
Und dann vielleicht mit bis zu 14 Menschen in seinem Leben dann schläft.
They're likely to have more breakups, more sexually transmitted diseases, more pregnancies before marriage.
Das bedeutet aber auch, dass man mehr auch Geschlechtskrankheiten haben kann, dass man eben es Brüche gibt und aber auch, dass man vielleicht auch Abtreibungen hat oder Schwangerschaften vor der Ehe.
Mhm. They're more likely to be depressed, they're more likely to have an abortion and they're more likely to get divorced.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sie depressiv werden, die Wahrscheinlichkeit, dass es Abtreibungen gibt und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich scheiden lässt, ist höher.
So practicing sex is not the same thing as practicing love.
Und so ist Sex zu praktizieren, auszuleben, nicht dasselbe wie Liebe zu leben.
Many people think that if they don't sleep together before marriage, they won't know if they're compatible with each other.
Viele denken, dass wenn man mit dem anderen nicht schläft, bevor man ihn heiratet, weiß man doch gar nicht, ob man zusammenpasst.
But often sex makes you think that you're compatible because it's easy to feel close in the bedroom.
Aber das Problem ist, dass wenn man Sex miteinander hat, dann hat man oft das Gefühl, dass man gut zusammenpasst, weil eben die Sexualität sehr verbindet.
But often the sex will cover up the absence of love that never really developed.
Aber oft ist es so, dass der Sex eben die verdeckt, dass in Wahrheit es an Liebe fehlt, die niemals die Möglichkeit hatte zu wachsen.
Because what is it that makes marriages last?
Denn was ist es, was Ehen dauerhaft macht?
Is it sexual experience?
Ist es die Erfahrung von Sex?
Or is it faithfulness, sacrifice, commitment, humility?
Oder ist es, dass man Vertrauen, ist es, dass man sich bindet an den anderen und diese Dinge?
and patience and virtue.
Und auch die Tugenden und Geduld.
Those are the things you learn from chastity.
Das sind die Dinge, die man von der Keuschheit lernt.
And so chastity frees you to love.
Und so macht die Keuschheit uns frei für die Liebe.
If I can't say no to my sexual desires,
wenn ich nicht Nein zu meinen sexuellen Bedürfnissen sagen kann,
saying yes to them means nothing.
Dann bedeutet Ja zu ihnen zu sagen überhaupt nichts mehr.
If a man never learns self-control when he's single,
wenn ein Mann niemals Selbstkontrolle lernt, wenn er ein Single ist,
he will never make love to his wife when he's married.
Dann wird er niemals wirklich Liebe leben, wenn er verheiratet ist.
He will use her body as an outlet for his lust.
Er wird dann den Körper seiner Frau brauchen, um benutzen, um seine Bedürfnisse zu befriedigen.
And a woman knows the difference.
Und eine Frau erkennt den Unterschied.
Chastity also frees you to know if you're being loved.
Und die Keuschheit macht dich auch dazu frei, zu verstehen, ob du geliebt wirst.
Because if someone won't stay with you, if you won't sleep with them.
Denn wenn jemand bei dir bleibt, auch wenn du nicht mit ihm schlafen willst.
It's not you that they want.
Dann ist es, wenn einer das nicht möchte, wenn er nicht bei dir bleiben möchte, wenn du nicht mit ihm schlafen willst, dann will er nicht in Wirklichkeit dich.
What they want is the pleasure they're trying to get from you.
Denn dann möchte der andere eigentlich nur das Vergnügen haben und das, was er von dir nimmt.
So chastity is not the enemy of love.
Und so ist die Keuschheit nicht der Feind der Liebe.
Chastity is the enemy of using and lust.
Die Keuschheit ist der Feind von Benutzen und von Verlusten.
If a relationship is built on a foundation of lust and selfishness,
wenn eine Beziehung auf Eigensucht aufbaut,
chastity will destroy it.
Dann wird die Keuschheit diese Beziehung zerstören.
But if a relationship is built on true love,
aber wenn eine Beziehung auf wahrer Liebe aufbaut,
chastity will strengthen it.
Dann wird die Keuschheit sie stärken.
It's important to know though that lust is different than sexual desire.
Es ist wichtig zu verstehen, dass eine sexuelle Anziehungskraft nicht dasselbe ist wie Begierde.
Sexual desire is natural and healthy and from God.
Sexuelle Anziehung ist natürlich und gesund und von Gott geschenkt.
But to lust is to use somebody.
Aber die Begierde ist, jemanden zu benutzen.
It reduces a person to their sexual value.
Sie reduziert den anderen zu einem sexuellen Objekt.
And so chastity does not kill your sexual desires.
Und so wird die Keuschheit die sexuelle Anziehung nicht zerstören.
It helps you to fall in love for the right reasons.
Sie wird dir helfen, dich zu verlieben aus den richtigen Gründen.
And I know most people have not heard this idea of chastity before.
Und ich weiß, dass viele Menschen von dieser Idee, der Grundgedanken der Keuschheit vorher noch nichts gehört haben.
People think of chastity as just a list of rules that the church gives to you.
Viele Menschen meinen, dass Keuschheit nur eine ganze Aneinanderreihung von Regeln ist, die Kirche dir auferlegt.
But chastity makes you free to love.
Aber Keuschheit macht dich frei, um wirklich zu lieben.
Jason Evert hier am Abend der Jugend bei Radio Horeb. Jason ist international bekannt als Autor und Speaker. Er betreibt auch eine Organisation mit dem Namen The Chastity Project, das Keuschheitsprojekt. Findet ihr auch im Internet, schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr mehr von ihm hören wollt zu den Themen Sex, Keuschheit, Pornografie und vieles mehr, dann schaut vorbei im Abend der Jugend Podcast vom letzten Oktober. Da findet ihr das Interview mit ihm in voller Länge. Warum warten? Jason Evert und auch die katholische Kirche haben da eine ganz klare Meinung zu diesem Thema. Geordnete Sexualität macht dich frei, wirklich zu lieben, so hat Jason gerade gesagt. Eine schöne Aussage. Aber wenn man da mittendrin steckt, total verliebt, vielleicht sogar sicher, dass man einander heiraten will, da erhält dann diese Frage, sollen wir wirklich bis zur Ehe warten, ein ganz anderes Gewicht. Warten bis zur Ehe, ja, nein. Die Frage haben sich wohl auch meine nächsten Gäste gestellt. Gina und Tim Gensler sind beide 24 Jahre alt. Sie haben vor fast 5 Jahren geheiratet und leben gemeinsam in Eichstätt. Ich freue mich sehr, dass ihr hier mit dabei seid. Hallo.
Hallo.
Hi, Eliane. Hallo.
Gina und Tim, ihr kennt euch schon seit der Schulzeit. Hättet ihr das damals gedacht, dass das was richtig Ernstes wird, dass ihr irgendwann mal heiratet?
Also ich habe irgendwie nicht so weit gedacht. Ich fand es erstmal schön einfach, dass ich verliebt bin und dass Tim mich auch liebt. Und habe erst so eigentlich eher so einen Moment gelebt, ja.
Genau, bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders. Also ich konnte mir das bei der Gina schon irgendwie vorstellen. Also ich habe mich das konkret gefragt, auch wenn es noch so diese jugendlichen Gedanken waren. Aber tatsächlich hat mir das Thema schon ein bisschen umgetrieben.
Wie alt wart ihr damals, als ihr euch kennengelernt habt?
14.
13 und 14, wow, das ist schon jung, um zu sagen, da könnte ich mir vorstellen, die mal zu heiraten. Interessant. Ja, erzählt mal gerne so ein bisschen, wie das bei euch war, als ihr euch kennengelernt habt und dieses dann auch Zusammenkommen, gerade in der Jugendzeit, wo ja doch echt viel los ist mit Schule und Umwälzungen und allem. Wie war das bei euch?
Ja, voll, also wir waren halt, das ist auch, glaube ich, voll wichtig zu sagen, wir waren da echt voll jung, also wenn jetzt Ältere zuhören, muss ich erstmal reinversetzen, 7. Klasse, da haben wir uns kennengelernt von der Schule aus, da war so eine Wallfahrt nach Israel, ganz witzig, und für mich persönlich war das jetzt nicht so Wallfahrt, ich war da halt so mehr so auf einer Exkursion so mit dabei, weil ich das so mit dem Glauben jetzt schon kannte als Ministrant, aber jetzt auch nicht so ganz tief, und ja, da war halt die Gina dabei und da habe ich mich so ein bisschen in sie verguckt. Und ganz witzig, irgendwie danach wurden die Klassen neu gemischt und ich kam dann in ihre Klasse. Und dann nach einiger Zeit so hin und her hat dann ein Lehrer irgendwann uns mal gefragt, so, Gina und Tim, ihr wart doch in Israel, wollt ihr nicht mal ein Referat machen? Und der Anlass hat sich dann halt so ergeben, dass wir uns mal zum Referat machen getroffen haben. Problem dabei ist, dass wir das Referat eigentlich nie gehalten haben, aber so seitdem haben wir uns dann eigentlich auch nicht mehr getrennt.
Ja, da kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Also sind dann quasi zusammengekommen und dann war es schon irgendwie krass, weil man ist ja so jung und irgendwie, weiß nicht, hat es dann bei uns schon so angefangen, so klar, der erste Kuss kommt dann irgendwann mal und so weiter, und man muss vielleicht zum Background sagen, also ich bin christlich aufgewachsen, Tim...
Ja genau, ich war so Ministrant, aber kannte das jetzt so nicht so ganz so.
Genau, ja, und ich würde glaube sagen, ich fand den Glauben schon cool, aber irgendwie konnte ich mir das jetzt auch nicht vorstellen, was das jetzt für einen Impact auf meine Beziehung haben soll. Deswegen hat das eigentlich gar nicht so eine große Rolle gespielt irgendwie bei uns erstmal in der Beziehung.
Genau, und ich fand das auch voll cool, was der Hoffmann, hieß er, glaube ich, Woche gesagt hat. Ja, also wir waren dann ja echt pubertieren auch so, und Hormone haben dann sind natürlich in einem auch so ein bisschen aufgekommen. Und das ging dann, also wir haben gemerkt, dass am Anfang auch bei uns so voll schnell das Thema Intimität aufgekommen ist und wir da uns eigentlich uns körperlich näher gekommen sind und das irgendwie sogar so Überhand genommen hat, dass wir uns mehr so körperlich miteinander beschäftigt haben, als irgendwie miteinander gesprochen haben oder so.
Ja, voll. Genau, aber es war irgendwie trotzdem, also ich habe das sicherlich gehört als Christin, dass man bis zur Ehe warten soll. Irgendwie war das in meinem Hinterkopf da, und irgendwie war, weil wir so jung waren, war das irgendwie trotzdem wie so eine unausgesprochene Grenze, wo wir uns nicht so rangetastet haben. Es kam dann eher, als Freunde von uns darauf angesprochen haben, oder Freundinnen mich vor allem, oder auch generell das Thema, ja, irgendwie die eine hatte schon ihr erstes Mal, wie ist es eigentlich bei euch und so. Und dann wurden wir damit irgendwie mehr konfrontiert und haben dann uns schon gefragt, so, ja, warum schlafen wir eigentlich nicht miteinander? So.
Genau, das war so, also so voll, so, ich glaube, das war gut, um so reinzukriegen, wie wir uns das so damit zu beschäftigt haben und wie man da auch in so einem Zwiespalt war. Und in dem Moment, ich weiß noch voll, plötzlich so rückblickend, Gina sagt, also kam Gott eigentlich genau rechtzeitig, weil Gina war wieder auf einer Wallfahrt. Ich wusste davon gar nichts, weil sie war ja irgendwie christlich so. Sie hatte so ein bisschen Doppelleben. Also ich wusste gar nicht, dass sie so krass aus einer gläubigen Familie kommt. Aber dann war sie in Medjugorje und irgendwie kam sie da anders zurück.
Ja, also dazu kurz vielleicht. genau, Medjugorje, ein Wallfahrtsort in Bosnien-Herzegowina, den vielleicht manche kennen. Und da war ich eben auch in der Jugendgruppe unterwegs. Und irgendwie habe ich auf der Fahrt so viel erlebt, wo ich einfach wusste, okay, ich glaube wirklich an Gott, nicht nur, weil es meine Eltern machen, sondern ich will an Gott glauben. Ich finde das irgendwie richtig gut und ich will mich dafür entscheiden. Und ich weiß noch ganz genau, wir sind so einen Kreuzweg gegangen und an der 10. Station ist die Station, wo Jesus seine Kleider geraubt wird. Da hat man das einfach thematisiert, das Thema Reinheit, warten bis zur Ehe. Und es gab auch die Möglichkeit, sich da auch einfach irgendwie dafür zu entscheiden. Und irgendwie habe ich voll gemerkt, dass Gott mir da so voll so einen Punkt hinhält, so, hey, wenn du mir dein ganzes Leben geben möchtest, dann will ich jeden Bereich, und habe mich da irgendwie so ein bisschen angestupst, dass ich mich reflektiert habe und gemeint habe, okay, irgendwie läuft da was in unserer Beziehung nicht so gut. Irgendwie ist das Thema Intimität spielt so eine große Rolle. Wenn ich nach Hause komme, will ich einfach Klartext machen und einfach Tim von meinem Glauben erzählen und einfach davon erzählen, wie ich denke, dass Gott sich das vorgestellt hat mit Beziehung.
Ja, okay. Und dann muss man sich irgendwie schon so eine Spread the Gospel-China vorstellen, die kam echt zurück und hat dann halt so voll, ja, keine Ahnung, so voll gepreacht, muss man vielleicht ein bisschen jugendlich sagen, keine Ahnung. Und ich fand es ziemlich krass, weil ich habe mich dann so auch so gefragt, okay, was ist jetzt los? Was hat sich so verändert? Und ich war aber auch fasziniert. Also ich habe dann so meinen eigenen Weg mit Jesus auch gehen dürfen und wie ich dann den Glauben nochmal kennenlernen durfte. Aber gerade in der Situation war das für mich so, mich hat es auch ein bisschen fasziniert, sie da so zu sehen, und ich konnte mein Herz dann so voll öffnen, okay, ich lasse mich da so drauf ein, einfach mal sozusagen, okay, ich denke da mal einfach weiter jetzt auf unsere Intimität zu schauen und auch so quasi diesen Cut zu machen, okay, Sex vor der Ehe, nee, das ist eigentlich eine Grenze, die fix ist so.
Genau, das glaubst du zu unserem Weg bis dahin.
Das heißt, es war mehr so eine Herzensentscheidung oder war es mehr so eine Überzeugung im Kopf, Sex vor der Ehe, das ist nicht gut, das ist nicht für uns richtig?
Ich glaube, es war beides. Also ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, dass ich irgendwie gemerkt habe, irgendwas ist nicht im Gleichgewicht in unserer Beziehung. Also ich habe das voll gespürt, passt da irgendwas nicht zusammen. Und ich glaube, für Tim war es dann auch nochmal so eine Kopfentscheidung, weil wir quasi klar gemacht haben, hey, irgendwie wollen wir einfach Grenzen setzen und wollen wir einfach den Weg gehen. Und dann haben wir einfach viel mehr angefangen, darüber zu sprechen, wie wir unsere Beziehung eigentlich leben wollen. Und für mich war es dann eigentlich auch der größte Liebesbeweis, dass Tim danach nicht so gesagt hat, so, ja, ciao Kakao, wenn du jetzt so die Beziehung leben willst, dann gehe ich. Sondern irgendwie zu sagen, hey, du bist mir so wichtig, ich bleibe bei dir. Das war irgendwie ein ganz besonderer Wendepunkt in unserer Beziehung.
Ja, ich fand, es ist halt wirklich so, also klar, für einen Mann, keine Ahnung, für alle Jungs, die zusprechen, ist es nochmal anders. Also Männer sind nochmal ganz anders geleistet, auch so in der Pubertät von so dem Körperlichen und so. Aber für mich war es einfach so, ja, okay, ich meine es mit Gina wirklich ernst. Und natürlich hat sie mir gefallen, so, aber also ich habe in ihr einfach mehr gesehen und habe sie halt irgendwie versucht, da auch ernst zu nehmen und deshalb mich eigentlich so für sie entschieden und nicht so für dieses Körperliche. Klar, ist es auch wohl attraktiv, aber da war irgendwie dann halt was Größeres, dass man sich so entscheidet für sie als Person.
Mhm. Wie lange wart ihr da schon zusammen ungefähr, als du diese Wallfahrt gemacht hast, Gina?
2 Jahre müsste es gewesen sein. Das genau.
Roundabout, okay. Ja, sowas.
Und was würdet ihr sagen, was hat sich oder hat sich danach irgendwie konkret was geändert? Also so im Praktischen, ich weiß nicht, je besser man sich kennt und ihr beide seid ja irgendwie auch attraktiv, denn du hast das ja gerade auch so ein bisschen angedeutet, das ist ja wahrscheinlich auch nicht so ganz leicht, dann wirklich zu sagen, wir ziehen das durch. Vor allem, wenn ihr so jung seid, dass klar ist, ihr könnt jetzt nicht übermorgen schon heiraten.
Ja, voll. Also das dann auch tatsächlich das, was uns danach sehr gechallenged hat. Also ich glaube konkret, was sich danach geändert hat, als ich das angesprochen habe oder als uns beiden klar war, wir wollen wirklich bis zur Ehe warten. Wir haben angefangen, viel mehr darüber zu sprechen. Zum einen haben wir auch gesagt, okay, irgendwie brauchen wir klare Grenzen, weil wir haben auch wirklich tatsächlich auch schwarz auf weiß aufgeschrieben, hey, die Dinge, die wollen wir einfach lieber bleiben lassen, weil es einfach viel zu frustrierend ist, sich einfach irgendwo in Versuchung zu bringen und dann zu wissen, hey, es geht einfach nicht weiter. Also das hat uns richtig geholfen, da einfach klar miteinander zu reden auch. Und wir haben angefangen, miteinander zu beten. Das hat sich auch verändert, Lobpreis zu machen, auf irgendwie christliche Events zu gehen. Also
ja, du hast also für mich, aus meiner Sicht, Gina hat mich dann wirklich, also die ist dann wirklich so begeistert gewesen, dass sie mir auch alles zeigen wollte, also was sie schon im Glauben für Erfahrungen hatte, was sie kannte, und hat mich dann wirklich überall mitgenommen, zum Fest der Jugend nach Salzburg, zum Weltjugendtag. Ich durfte die Jugend 2000 mehr kennenlernen, wir zusammen eigentlich. Genau.
Ja, und das Gute daran war, dass wir dann mit Menschen in Kontakt kamen. Also zum einen irgendwie andere christliche Paare gesehen haben, die das irgendwie auch leben und die davon erzählen und die dann irgendwie so Vorbild geworden sind, weil man ja sonst das einfach nicht kennt aus seinem Schulfreundeskreis oder so, weil alle anderen ja eben vielleicht schon miteinander schlafen. Oder auch, wo wir echt gute Gespräche hatten mit irgendwie Priestern, wo wir uns denen angeschaut haben oder die uns irgendwie Tipps gegeben haben, die mit uns offen darüber gesprochen haben. Das war schon so ein Game Changer.
Ja, da auch nochmal Ermutigung, falls einer zuhört. Das war echt gut, die Offenheit einfach so uns angesprochen haben, jetzt ohne so eine Grenze zu überschreiten, aber
Genau.
einfach das Gespräch gesucht haben. Das war richtig
Ja.
cool.
Gina und Tim, ein junges Ehepaar aus Eichstätt hier beim Abend der Jugend. Wir reden über Liebe, Sexualität und Keuschheit. Besonders die Frage warten bis zur Ehe. Ja, nein. Junges Ehepaar, habe ich gesagt. Ihr seid beide 24, aber so frisch verheiratet gar nicht mehr. Jetzt schon fast 5 Jahre. Das heißt, ihr wart 19 und 20, als ihr geheiratet habt. Das ist ja schon echt jung und eine krasse Entscheidung eigentlich, die so zu treffen, in diesem jungen Alter wirklich zu sagen, ich verbringe das ganze Leben jetzt mit dem anderen. Oder?
Das stimmt.
Ja, voll, aber ich sage auch, wenn die Frage kommt, so auf dem Leben, jetzt bei mir schon, weil voll viele mich zum Beispiel am Ring angesprochen haben, die Entscheidung wirklich, also die war eine geniale Entscheidung und ich bereue sie echt nicht. Und ich fand es so cool, weil du so gesagt hast, so übermorgen schon zu heiraten, das geht bei manchen nicht. So zum Thema, so ja, wenn man so jung sich kennenlernt und mit dem Sex warten will, dann muss man ja noch so lange warten bis zur Ehe. Und ich glaube, das ist es gar nicht, weil, also so die Motivation zu sagen, so, wenn man in den Hafen der Ehe kommt, dann ist es so, so richtig, dann hat sich das Thema endlich erledigt. Das ist ja auch nicht so ganz.
Und ich glaube, bei uns war es so, wir haben zwar jung geheiratet, aber ich würde jetzt nicht sagen, wir haben früh geheiratet, weil wir eigentlich auch mittlerweile schon einige Jahre zusammen waren und bei uns die Entscheidung fest, also die stand so bevor, hey, wo gehen wir hin, wo werden wir studieren, werden wir zusammenziehen. Man hat irgendwie angefangen, unser Leben aufeinander irgendwie aufzubauen, obwohl ja eigentlich gar nicht fix war, dass wir zusammenbleiben. Und deswegen hat es für uns gepasst zu sagen, hey, wir heiraten und wollen zusammen in die Zukunft starten. Deswegen war für uns der Zeitpunkt eigentlich einfach perfekt, weil man eh angefangen hat, das Leben miteinander zu planen und warum dann nicht heiraten.
Genau, wir haben das irgendwie so voll gemerkt. Ich finde, das kann man auch nicht beschreiben, gell, China, irgendwie. Das war so, wir kannten uns echt gut und wir haben gemerkt, okay, es braucht jetzt eigentlich so einen nächsten Schritt. Und ich glaube, das ist bei jedem anders, aber wir haben voll gemerkt, dass es das dran ist, auch von unseren Gesprächen und von der Ausrichtung. Und das auch richtig gut und wichtig ist, da wieder so ein Gespräch mit anderen. Also wir haben im Gespräch mit anderen gemerkt, okay, dass dieser Schritt auch dran ist und so. Und haben Leute, die uns wirklich gut kennen, die auch unsere Beziehung wirklich gesehen haben, um Feedback bitten können, die so quasi uns reingesprochen haben, okay, hey, das ist jetzt keine voreilige Entscheidung, sondern das passt.
Tim, du hast gerade gesagt, das Thema erledigt sich ja nicht unbedingt, wenn man verheiratet ist. Keuschheit bleibt irgendwie ein Thema, ein Leben lang, irgendwie Sexualität miteinander gut zu leben. Das heißt, es ist jetzt nicht nur die Sache, okay, die Kirche sagt, warten bis zur Ehe und dann bin ich verheiratet und dann ist eh alles egal.
Voll, also das ist auch so ein bisschen mein Ding, also weil so in jedem Film ist so, okay, am Schluss heiraten sie, Happy End, aber eigentlich ist es so voll der Beginn von was Neuem und wir haben irgendwie gemerkt, dieses ganze Aufeinander warten und das Verzichten, das hat eigentlich voll den Segen ausgeschüttet, auch auf unsere Ehe. Also wir haben irgendwie voll gemerkt, dass Gott da voll viel Gnade schenkt und trotz allem ist es immer noch ein Weg, also mit all dem, was dazukommt, weil man verspricht sich einfach in Gesundheit und in Krankheit, in guten und in schlechten Tagen und man romantisiert das immer vielleicht am Anfang, aber es ist halt schon krass, so sein ganzes Leben für den anderen auch mit hinzugeben und auch das ganze Thema Sexualität, da würde ich mir auch viel mehr wünschen, dass auch christliche Ehepaare mehr darüber sprechen, weil auch dann verändern sich einfach die Fragen. Also ich weiß noch davor, wenn man einfach immer diese eine Liste, okay, was darf man jetzt vor der Ehe und was nicht? Und die Liste gibt es auch nicht, die muss jedes Paar irgendwie für sich selber finden. Und dann denkt man, okay, die ganzen Fragen haben sich erledigt in der Ehe und es ist halt gar nicht so. Die Fragen, die ändern sich einfach nur. Und genau,
Und da
ja.
ist eigentlich voll gut, dass man sich einfach davor schon, dass man einfach darüber spricht, weil
Dass man gelernt hat, darüber zu
genau
sprechen.
auch, ich meine, das Thema Sexualität soll auch in der Beziehung als Paar oder dann als Ehepaar einfach kein Tabuthema sein. Man soll es nicht nur tun oder so oder eben nicht tun, sondern man soll auch da offen darüber sprechen. Also das ist, glaube ich, auch enorm wichtig, dass wir da irgendwie voll sprachfähig werden. Und ich merke, das ist auch so ein voll der Prozess, wo ich noch zum Beispiel gehen darf, da auch einfach offen drüber zu reden.
Vielleicht abschließend noch ein Wort, vielleicht, was ihr unseren Zuhörern mitgeben wollt. Vielleicht auch gerade die, die in ähnlicher Situation sind wie ihr gewesen seid, jung, vielleicht Paar, verliebt und die Frage, warten bis zur Ehe, ja, nein, wirklich, lohnt sich das, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Vielleicht einfach, ja, was ihr unseren Zuhörern da noch mitgeben wollt.
Voll. Also ich glaube, das Erste, was man sagen kann, ist, es lohnt sich einfach so sehr und das hört sich vielleicht absolut gar nicht Mainstream und attraktiv an, so die Themenseinheit, warten bis zur Ehe und so, aber ich glaube, dass Gott das voll sieht und man darf sich da auch nicht frustrieren lassen. Wir waren auch so oft an dem Punkt, dass wir irgendwie gesagt haben, okay, jetzt ziehen wir es durch und dann irgendwie, weiß ich, ist es trotzdem schwierig und dann bist du wieder frustriert. Einfach nicht aufgeben, einfach zu sagen, Gottes Gnade ist jeden Tag neu und die darf man auch annehmen und darf sich trotzdem dafür entscheiden, auch wenn jetzt der ein oder andere, der zuhört, vielleicht schon mit seinem Partner geschlafen hat oder andere Themen in seinem Leben hatte, wo man denkt, okay, ich brauche jetzt sowieso nicht mehr damit anfangen. Das ist einfach eine Lüge. Und ich glaube, es ist einfach so ein schöner Weg, auf dem man sich als Paar zusammen macht und einfach Gottes Gnade annehmen und sich nicht von der Welt einreden lassen, dass es nicht möglich ist, dass es sowieso nicht funktioniert, sondern einfach echt Glauben haben, dass es Gott nicht unmöglich ist, einem da die Kraft und die Freude auch dann zu schenken, aufeinander zu warten.
Ja, und ich glaube auch noch so, dass der Punkt Ehrlichkeit voll wichtig ist. Also, keine Ahnung, wenn jetzt hier wirklich so jemand einfach zuhört, dass es sich das einfach persönlich ehrlich fragt, ohne dass es sich mal reinreden lässt und so auf sein Herz hört, mit Gott in Dialog kommt und auch mit seinem Partner in Dialog kommt, was ist wirklich der tiefe Grund, wo ich mich nach dem anderen sehe? Ist es, also wieso sehne ich mich körperlich nach dem anderen? Das ist ja auch schön und so. Und es darf auch sein, aber dass man halt sich ehrlich über seine Beweggründe so auseinandersetzt und so. Das ist, glaube ich, total wichtig.
Und es gibt zu dem Thema auch extrem viele christliche Bücher, Podcasts, YouTube-Videos. Und ich glaube, wenn man Gründe sucht, ob es sich lohnt, bis zur Ehe zu warten, dann findet man sie auf jeden Fall. Die Frage, ob man es da halt hören will oder nicht. Genau. Aber es gibt die Gründe und wir haben irgendwann für uns entschieden, hey, das ist einfach mega sinnvoll und wir wollen das. Und mit Gottes Gnade schafft man das auch, auf jeden Fall.
Yes.
Dankeschön euch beiden, Gina und Tim, für diesen Einblick, auch dass ihr einfach persönlich erzählt habt aus eurem Leben, eurer Erfahrung. Dankeschön dafür.
Richtig gerne.
Gerne. Schönen Abend euch.
Gina und Tim Gensler, beide 24 Jahre alt, seit fast 5 Jahren verheiratet, wohnen zusammen in Eichstätt. Hier beim Abend der Jugend zum Thema Warum warten? Liebe, Sexualität und Keuschheit haben wir miteinander gesprochen darüber, warum es sich lohnt zu warten bis zur Ehe. Ein Punkt in der ganzen Thematik rund um Keuschheit und auch dem, was die Kirche lehrt. Und da sprechen wir gleich mit einer Ordensschwester darüber, was denn Keuschheit für sie bedeutet und wie Keuschheit bei ihr ganz konkret aussieht. Wir hören jetzt das Lied This is Love von For King and Country.
It was like a movie when I first met you, the moment moved me. I still remember your soul of beauty. It stole.
Warum warten? Liebe, Sexualität und Keuschheit, das ist unser Thema heute beim Abend der Jugend. Mein Name ist Eliane. Gerade haben wir gesprochen mit einem jungen Ehepaar. Die haben davon berichtet, wie das für sie war. Warten? Ja, nein. Sie haben sich entschieden, mit dem Sex zu warten bis zur Ehe. Keuschheit, die sieht je nach Stand, je nachdem, wie man sein Leben führt, ganz anders aus. Zum Beispiel bei katholischen Ordensfrauen. Die sagen, wenn sie ihre Gelübde ablegen, ich werde mein ganzes Leben keine Beziehung zu einem Mann haben, ich werde keinen Sex haben. Und da haben wir mal nachgefragt bei einer Ordensschwester, ob es ihr eigentlich schwer fällt, zölibatär, also ohne Sex zu leben.
Ja, diese Frage ist eine, die tatsächlich oft gestellt wird, weil unser Weg sicher ein Weg ist, wo man das nicht so ganz gut nachvollziehen kann, also wie das ist, also sich das vorstellen kann. Und ich muss ehrlich sagen, also bevor ich Schwester war, ging es mir genauso. Also ich konnte das auch mehr nicht denken. Ich habe mir immer gedacht oder vorgestellt, ich würde irgendwann heiraten. Und das ist durchaus so. Also als junger Mensch dass, ich denke, die meisten von den Schwestern auch eine Attraktion oder Beziehung irgendwie hatten zu einem Jungen oder so, und dass das schon noch ein Thema war, also vorher. Ich muss sagen, als ich dann Schwester wurde oder als ich mich mit dieser Berufung auseinandergesetzt habe, es war mir eine Frage, wie wird das gehen? Also werde ich das in dem Sinn aushalten können, dieses eben ohne so eine intime Beziehung zu haben? Und in dem Sinn ist es auch gut, dass wenn man in eine Gemeinschaft eintritt, dass man auch Zeit hat, also um so eine Entscheidung fest zu setzen oder so. Also man hat ja bei uns 8 Jahre, wo wir immer wieder uns die Frage stellen, ist das das Richtige oder nicht? Und dann eben am Anfang habe ich gedacht, ich muss mal gucken, ich muss mal sehen, wie das ist, wie das mir gehen wird. Aber ich muss sagen, was überwiegend war in der ganzen Sache, war tatsächlich diese Berufung bei mir. Das ging nämlich so, dass das, ich kann mir das nicht anders erklären oder sagen, wie wenn das ein sich verlieben war in so ein Lebensweg oder in die Gemeinschaft, aber in diesen Lebensweg. Und von daher, es hat das andere irgendwie überstrahlt, also nicht verdrängt, sondern das war, ich glaube, bei jedem Menschen, wenn man sich für einen Menschen entscheidet, dann entscheidet man sich gegen Tausende von anderen. Und hier, klar, man kann da sagen, okay, aber ich habe mich jetzt nicht für diese eine Person entschieden, aber ich habe mich für einen Lebensweg entschieden und tatsächlich für eine Familie, weil das ist bei uns, Gemeinschaft ist sehr wichtig für uns, und es ist ja keine Firma, wo man einfach nur so nebeneinander lebt, sondern wo man wirklich auch einander gern hat, also auch einander wirklich im Herzen trägt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Moment. Also Sexualität hat nicht nur mit Körper zu tun. Also es ist ja, ich denke, wenn zwei Menschen sich finden, es geht nicht nur um Sex oder um diese körperliche Moment, sondern sehr stark auch um seelische Verbindungen. Und das ist etwas, was mir nie gefehlt hat, sondern wo ich einfach das Bewusstsein hatte, hier bin ich zu Hause, hier bin ich, ganz wie ich bin, sodass wirklich mit der Zeit jedweder Wunsch oder Drängen irgendwie einfach weg war. Also so, dass ich wirklich sagen kann, nein, es fehlt mir nicht. Klar, ich beschäftige mich nicht Tag und Nacht damit. Das ist ja anders. Früher hat man das irgendwie viel mehr. Es kommt von allen Seiten an einen heran. Und wenn man selber in diese Frage ist, vorher möchte ich heiraten oder dies oder jenes, dann betrifft es einen irgendwie viel mehr, wenn ich weiß, das ist nicht mein Weg. Ja? Und ich denke, ja, Verzicht gibt es in jedem Lebensweg. Also ob man jetzt Schwester wird oder Priester und auf eben dieses Element verzichtet oder auch in der Ehe. Also wie viel Leid gibt es auch da? Also gerade auch in Beziehung oder in Verbindung mit Sexualität. Also da ist auch nicht alles nur blumige Felder. Von daher denke ich, manchmal muss man einfach realistisch sein in manchem. Und ich muss sagen, eben, ich bin glücklich in diesem Lebensweg, und das andere ist dann so für mich nicht wirklich Thema.
Eine Schönstatt-Schwester hier zum Thema Sex, auf den man verzichtet im Ordensleben. Keuschheit, die sieht ganz unterschiedlich aus, je nach Stand und wie das bei ihr ist und wie das für sie ist, zölibatär zu leben. Darüber hat sie hier berichtet. Wir hören jetzt das Lied Love Song for the Bride von Brother Isaiah, und danach spreche ich noch mit Pfarrer Peter van Briel. Er beantwortet auch die Fragen, die schon reingekommen sind. Wenn ihr noch eine Frage habt zum Thema Liebe, Sexualität und Keuschheit, dann könnt ihr die jetzt gerne noch schreiben an die 0171 57 53 200 per WhatsApp oder bei Instagram. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Warum warten? Liebe, Sexualität und Keuschheit, das ist unser Thema heute Abend. Und jetzt zum Abschluss unserer Sendung begrüße ich noch ganz herzlich Pfarrer Peter van Briel. Er ist Priester in Hopsten-Halverde und unterrichtet auch an einer Schule. Das heißt, das ganze Thema Sexualität, vor allem im Jugendalter, das ist ihm nicht fremd. Pfarrer van Briel, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich, dass Sie uns hier zugeschaltet sind.
Ja, wunderschönen guten Abend. Grüß Gott zusammen.
Pfarrer van Briel, jetzt ist über die letzte Stunde sind schon ein paar Fragen noch reingekommen. Eine Frage, die jemand bei Instagram gestellt hat, ist es eine Todsünde, Sex vor der Ehe zu haben? Was sagt da die Kirche?
Die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil die Frage, ob etwas eine Todsünde ist, hängt von ganz vielen Dingen ab. Unter anderem, ob es freiwillig, wissentlich und schwere Materie ist. Schwere Materie heißt, es ist wirklich auch was Gravierendes. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, Sex vor der Ehe ist schon was Gravierendes, aber das kann ja unter Umständen geschehen unter Dingen oder in Situationen, in denen man nicht ganz Herr der eigenen Sinne gewesen ist oder in denen man verführt worden ist. Also da ist immer die Frage, wie viel willentlich und wissentlich dabei gewesen ist. Interessant ist der heilige Thomas von Aquin, der ja ein Theologe gewesen ist, der maßgeblich ist für uns alle, hat einmal grundsätzlich gesagt, die Sünden gegen das sechste Gebot sind nicht die schwerwiegendsten, aber die, die man am schwersten los wird. Und das sollte uns vielleicht ein kleines bisschen beruhigen. Es ist nicht immer das Schlimmste, aber es ist manchmal etwas, das uns sehr stark verändert.
Pfarrer van Briel, da hat jemand noch gefragt, warum das Ganze eigentlich so schädlich sein soll. Also Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass man, ja, dass das eine Art von Sünde ist, von der man schwer wieder loskommt. Aber die Frage ist so ein bisschen zum Versuchen, ist es ja eigentlich okay, wenn man sich sicher ist, dass man das will, dass man mit jemandem intim sein will. Warum sollte man da irgendwie Schaden von nehmen? Warum sollte das schädlich sein?
Ja, da müssen wir uns fragen, was ist Sexualität eigentlich? Das ist auch nicht so eine ganz einfache Frage. Ich habe sie mal selber auf den Punkt gebracht. Sie ist eine Sprache der Liebe. Und wie in jeder Sprache können wir Unsinn reden. Wir können Dinge sagen, die gar nicht so gemeint sind. Alles das geschieht ja auch manchmal in der Sexualität, dass man Dinge ausprobiert, die man gar nicht meint. Also eigentlich sollte die Sexualität Ausdruck meiner Beziehung zu einem anderen Menschen sein. Und die gibt in verschiedenen Abstufen, die kann tiefer werden, die kann größer werden. Und eigentlich sollte man das Maximum der Sprache bewahren für das Maximum an Beziehung, das ich habe. Wenn ich schon vorher, ich sage das mal manchmal so meinen Schülern, zu viele Superlative benutze und schon immer in den höchsten Tönen schwärme und dann kommt etwas, was wirklich genial ist, habe ich gar keine Worte mehr dafür. Und in diesem Sinne sollte man sich zurückhalten und sagen, also das, was ich an Sprache in der Sexualität geben kann, und da sind wir uns, glaube ich, einig, dass der Geschlechtsverkehr eigentlich das Maximum ist, das sollte ich mir bewahren, damit ich sprachfähig bleibe für den ich jetzt wirklich sage, ich habe es jetzt aufbewahrt für dich. Wenn ich es also vorher schon tue und schon öfter mal ein bisschen ausprobiere, auch mit Einverständnis beider, dann verändere ich mich. Das meinte ich gerade mit, die Sünde kriegt man am schlechtesten los, aber sie verändert einen auch. Und irgendwann hat man es mit so vielen Leuten schon getan und jetzt kommt der eine oder die eine wahrrichtige. Und jetzt kann ich nicht mehr sagen, so, dir schenke ich jetzt etwas, was ich noch keinem vorher geschenkt habe. Gott sei Dank gibt es die Beichte, Gott sei Dank kann man wieder auf Null gehen. Aber es ist schon etwas, das dann anschließend schwerer wird. Für mich, aber auch für den, der weiß, jetzt wird mir etwas geschenkt, das aber auch schon vorher vielen anderen verschenkt worden ist. Und vielleicht, aber den Gedanken will ich nicht noch weiter ausführen, ist auch noch wichtig, dass die Kirche in Tradition, also mit vielen anderen philosophischen und auch anderen religiösen, also Religionen auch verbunden, sagt, der Geschlechtsverkehr, das ist nicht nur etwas, das sollte man sich aufsparen für die Ehe, sondern das begründet eigentlich den Ehebund. Ach ja, kein ganz einfacher Gedanke, müssen wir vielleicht bei Gelegenheit mal noch länger darüber nachdenken. Aber deswegen sollte man sich das aufsparen. Wie gesagt, wenn es dann mal passiert ist und wenn die Situation vielleicht so gewesen ist, dass man sagt, also ich wollte das nicht in diesem Sinne, dann gibt es ja auch die Beichte, man kann wieder auf Null setzen, man kann sagen, so, und jetzt gehen wir nochmal ganz neu in eine Verlobungszeit oder eben in die Ehe.
Ja, Pfarrer van Briel, da gäbe es in der Tat noch eine ganze Menge zu sagen zu diesem Thema. Jetzt ist aber die Zeit schon rum. Ich darf Sie bitten, zum Abschluss dieser ganzen Sendung hier über Liebe, Sexualität und Keuschheit, dass Sie mit uns noch ein Gebet sprechen und uns auch den priesterlichen Segen geben.
Ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Allmächtiger, guter Gott, du hast zu uns gesprochen durch die Propheten, am Schluss durch deinen eigenen Sohn, Jesus Christus, der selbst Gott gewesen ist. Alles das wird aufbewahrt, vermengt mit den Erfahrungen der Menschen in der Kirche. Hilf uns, der Kirche zu vertrauen. Auch wenn wir nicht immer alles verstehen, was sie uns sagt, sie meint es gut mit uns. Und all das, was auch in der Sexualmoral und in vielen anderen Dingen aufbewahrt wird, soll unsere Sprachfähigkeit erhöhen, soll uns letztlich zum Glück führen, unsere Beziehungen heiligen und dazu führen, dass unsere Beziehungen auch wirklich erfüllende sind und eben auch ausgedrückt werden in einer guten, gesunden Sexualität. Schenk uns dieses Vertrauen in die Kirche. Schenk uns dieses Vertrauen in dein Wirken und in dein Wort. Schenk uns vor allem aber auch das Vertrauen in unsere eigenen Möglichkeiten und in den, den wir lieben und dem wir uns hingeben wollen. Segne unsere Beziehungen, segne unsere Freundschaften, segne aber vor allem auch unsere Bemühungen zur Keuschheit, segne diejenigen, die sich auf die Ehe vorbereiten oder die jetzt vielleicht in diesen Tagen eine Ehe eingehen wollen. Deinen Segen schenke uns allen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen. Dankeschön, Pfarrer Peter van Briel. Pfarrer van Briel aus Hopsten-Hallwarte, Seelsorger und auch Lehrer, für dieses Gebet, für Ihren Segen. Die ganze Sendung heute, Warten, Warum Warten, Liebe, Sexualität und Keuschheit, mit vielen Beiträgen und Gästen, die können Sie und ihr gerne nochmal nachhören im Podcast-Bereich vom Abend der Jugend auf horeb.org oder in der Horeb-App. Mein Name ist Eliane. Schön, dass ihr mit dabei wart hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb.